Folge Monopol macht Rendite in unserem Podcast vom AlphaStar Fonds. Mit mir sind meine Kollegen wieder dabei, der Yannick und der Marco.
Hallo.
Hallo.
Und ich bin der Lukas. Und heute soll es um eine Investorenfrage gehen, die den Yannick erreicht hat. Die war ganz interessant und wir dachten, wir arbeiten die mal in unserem Podcast auf. Und deshalb gebe ich gleich mal an dich weiter, Yannick. Um was ging es denn da?
Ja, danke für die kleine Introduction. Also wir haben unsere erste Folge ja Baltic Classifieds gewidmet, einem Unternehmen, was wie eBay Marktplätze für gebrauchte Güter anbietet, Marktplätze aller Art. Und mich hat die Frage erreicht, wieso wir nicht in Preisvergleichsportale investiert sind. Und dafür gibt es eben einige Gründe. Weil wir, ja, um es kurz zu fassen, denken, dass Preisvergleichsportale schlechter sind als Marktplätze, findet man diese auch nicht bei uns im Portfolio. Aber was konkret hat uns denn da zu dieser Conclusio geführt? Das ist heute der Inhalt des Podcasts. Marco, könntest du vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, was sind denn so für dich die prägnantesten Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch Unterschiede dieser zwei Strukturen? Auf der einen Seite dem Preisvergleichsportal, sowas wie Check24, was der ein oder andere sicherlich schon mal benutzt haben dürfte, und vielleicht so was wie eBay oder wegen mir auch im Real Estate-Bereich Scout24.
Ja, genau. Also da ist es immer am Anfang, wie du gerade angefangen hast, schon so ein bisschen das mal zu abzugrenzen und dann halt auch die Unterschiede herauszuarbeiten, weil oft wird das so ein bisschen, daher rührte wahrscheinlich auch die Frage, die an dich herangetragen wird, dadurch, das wird ein bisschen ja vermischt oder äquivalent betrachtet. Also es gibt auf der einen Seite diese Preisvergleichsportale, ne? In Deutschland kennt man da Check24, Verivox oder Idealo, also wo Konsumenten sich treffen auf dieser Plattform und dann von Anbietern einer Leistung halt, ob es eine Versicherung ist, ein Handyvertrag oder einfach Elektronikprodukte, bekommt man dann halt die besten Angebote und kann sie dann halt kaufen, wird weitergeleitet an den Anbieter und kann dann einen Vertrag eingehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die richtigen Marktplätze oder Online Classifieds, wie sie englisch heißen. Und das sind dann Firmen, die wir schon kennengelernt haben, wie Baltic Classifieds, die halt ja das baltische eBay anbieten oder das baltische Immobilien Scout24, also Plattformen, wo, wie du sagtest, gebrauchte Güter ausgetauscht werden, Immobilien angeboten werden, also eigentlich auch gebrauchte Güter oder halt auch Jobs beworben werden, wo sich dann halt, wo man sich dann auf die Jobs bewerben kann. Also ganz klar diese Online-Classifieds abzugrenzen von Vergleichswebseiten. Und der größte oder ein großer Unterschied, der sich da auftut, ist die Anbieterstruktur. Schauen wir mal erstmal auf die Sucherstruktur, die ist sehr, sehr homogen, nicht? Das sind eigentlich normalerweise immer Privatpersonen, die etwas kaufen wollen oder einen Job suchen. Also wir haben da sehr viele Sucher oder Nachfrager. Aber bei der Anbieterstruktur haben wir da einen sehr hohen, einen sehr großen Unterschied. Bei den Preisvergleichswebseiten gibt es in der Regel sehr wenig Anbieter. Also schauen wir mal bei Check24 vielleicht auf die Versicherungsanbieter. Da gibt es nur eine Handvoll Versicherungsanbieter, ob das Allianz ist oder Dio, Coburg oder sonst da wer. Also wir haben da einen begrenzten Kreis an Anbietern, während das bei einem Classified-Portfolio ganz anders ist. Da haben wir, wenn wir uns zum Beispiel ein Gebrauchtwagenportal anbieten, hunderte, tausende an kleinen Gebrauchtwagenhändler. Also wir nennen das so Granularität. Also bei den Marktplätzen, bei den Online-Classifieds haben wir eine hohe Granularität, also sehr, sehr viele Anbieter und sehr, sehr viele kleine Nachfrager und sehr, sehr viele kleine Anbieter. Und bei den Vergleichswebseiten ist das genau andersrum. Da haben wir sehr, sehr eine konsolidierte Struktur an Anbietern, eben halt nur 4, 5 Versicherungskonzerne oder manchmal sogar weniger. Und was hat das denn für Auswirkungen? Naja, das, Netzwerk oder der Marktplatz ist da dann viel weniger wert, weil diese geringe Anzahl an Anbieter können sich halt zusammenschließen und sich verabreden und sagen, wir machen halt einen neuen Marktplatz auf oder wir wandern allesamt ab, weil eine kleine Anzahl an Anbieter, an Leuten sich viel besser organisieren können und damit dann ja weiterziehen können. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, als Versicherungskonzern, um im Beispiel zu bleiben, kann ich auf mehreren Preisvergleichswebseiten präsent sein. Das macht mir ja nicht so viel aus. Dann melde ich mich halt bei Check24, bei Verivox und wie sie alle heißen. Wenn sich ein neuer auftut oder ich vielleicht sogar dabei bin, einen neuen zu gründen, kann ich das ja ohne weiteres tun und ja, und bin auf mehreren Seiten, tanze auf mehreren Hochzeiten. Das ist halt bei den Classifieds, bei den Online-Marktplätzen sehr, sehr selten der Fall, weil wir da eine starke Konzentration haben, wo sich halt eben diese vielen kleinen Anbieter dann halt finden. Und die kleinen Anbieter wollen halt nicht und werden nicht auf sehr vielen vergleichbaren Plattformen sein, sondern das gelingt in der Regel nur, wenn man eine sehr konzentrierte Anbieterstruktur hat. Also das sind die Hauptunterschiede, dass die Anbieter sehr konzentriert sind und viele Möglichkeiten haben. Und zur Folge hat das dann natürlich, dass es von diesen Vergleichswebseiten in einem Land oder einer Region oft sehr viele gibt und es wechselt dann auch mit der Dominanz sehr stark. Dann ist eine stärker, dann kommen neue, also ein sehr viel dynamisches Umfeld. Und das sehen wir bei diesen Classifieds, bei den klassischen Marktplätzen, in die wir auch investieren, sehr wenig. Da ist sehr wenig Bewegung. Wenn man einmal dominant ist, dann bleibt man das in der Regel auch. Und die Anbieterstruktur, von der lässt sich jetzt ganz gut überleiten. Was bedeutet das denn eigentlich die Preissetzungsmacht betreffend?
Ja, vielleicht noch eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen seitens der Anbieterstruktur. Oftmals ist dieser Online-Weg ja auch nicht mal der einzige Weg, wie man ein Produkt vertreiben kann. Du hattest vorher jetzt Allianz beispielsweise als Versicherung angesprochen. Die haben ja teilweise auch noch eigene wirkliche Offline-Lokalitäten, wo man das machen kann. Also das mag zwar sein, dass diese immer weniger Relevanz haben, aber auch dort die Art und Weise, wie man seinen Vertriebskanal auswählt, ist definitiv nicht exklusiv. Wenn wir uns aber beispielsweise im Immobilienbereich umschauen und zum Beispiel nach Schweden gehen, dann sehen wir halt, dass 9 von 10 aller Immobilien, die gehandelt werden in Schweden, über eine Plattform laufen, was natürlich zur Folge hat, dass jeder de facto gezwungen ist, dort mehr oder weniger den Großteil seiner Werbung dort auszugeben. Das heißt also, diese Exklusivität ist dort ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der etwas anbieten möchte, keine andere Alternative hat und darauf angewiesen ist, auf dieser einen Webseite zu sein. Das wäre eben bei den Classifieds versus bei dem Preisvergleich eine höhere Granularität, auch dort in der Auswahl, wie mache ich Werbung. Wie sich das dann in der Preissetzungsmacht widerspiegelt, ist sehr interessant und ist auch nicht immer ganz gleich, weil es auch ein bisschen mit der Kostenstruktur zu tun hat. Aber als Daumenregel lässt sich schon festhalten, dass die Vergleichsportale schlechtere Preissetzungsmacht haben. Also das liegt vor allen Dingen daran, wie du schon richtig gesagt hast, an dieser Granularität zwischen den Anbietern, die in dem Fall halt dort fehlt. Aber vielleicht auch noch als weiteren Grund auch die Granularität der Produkte. Solche Versicherungsprodukte tendieren dazu, sich nicht unbedingt sehr krass zu unterscheiden und sind oftmals und schon gar nicht auf Preisvergleichswebseiten nicht individuell. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, beispielsweise im Immobilienbereich, de facto ist jede Immobilie ein Unikat, also jede Bestandsimmobilie. Selbst wenn am Anfang, sagen wir, 10 Blöcke gleich gebaut wurden, nach 10 Jahren werden die andere Mängel aufweisen, andere, vielleicht auch andere Personengruppen ansprechen oder wirklicher de facto Unikate darstellen. Und dass diese Granularität erhöht die Preissetzungsmacht für die Ebays dieser Welt. Was daran liegt, dass du einfach spezifischere Gruppen sehr, sehr gezielt mit deinem Preisvergleich, hätte ich jetzt fast schon gesagt, mit deinem Angebot erreichen kannst. Und deshalb denken wir oder sehen wir, dass Firmen wie etwa Check24, Verivox und Idealo deutlich schlechter dastehen als eben Player wie eBay. Und das vor allen Dingen auch über eine längere Zeit. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen über diese qualitative Seite gesprochen, Preissetzungsmacht und woher könnte sie kommen und auch was sind die Unterschiede. Wie übersetzt sich das denn jetzt in die Zahlenwelt? Also gibt es dort dann auch Unterschiede, wo wir feststellen, Margen sind unterschiedlich, Kostenstrukturen unterscheiden sich. Gibt es dort auch eine Interpretation? Kann man diesen Link irgendwie herstellen?
Ja, kann man. Eindeutig. Und das sieht man, der geübte Finanzanalyst sieht das dann relativ schnell, dass die Marktplätze, also die Online-Classifieds, in der Regel sehr viel profitabler sind als die Preisvergleichsportale. Und wenn man dann ein bisschen genauer in die Bilanz schaut und so die Kostenstrukturen gegeneinander legt, dann fällt einem sehr schnell auf, erstmal die Gemeinsamkeiten. Ja, man hat da relativ wenig in der Bilanz zu stehen. Meist sind es natürlich eine Website, ein intangibles, immaterielles Gut, was man nicht anfassen kann. Also die Unternehmen, das leuchtet ein, die besitzen natürlich keinen riesigen Maschinenpark oder sonstige tangible Vermögen, sondern das sind alles Intangibles, wie wir es nennen, die auf der Bilanz da sind. Also wenn sie denn da sind, wenn sie abgebildet wurden. Also eine sehr schlanke Bilanz und eine sehr schlanke Kostenstruktur, weil in der Regel das nur Mitarbeiter und insbesondere Programmierer und Verkaufsmitarbeiter sind. Aber eine Kostenposition, die fällt bei der einen Kategorie sehr wohl ins Gewicht und beim anderen fast gar nicht. Und das sind die Werbungskosten, also die Marketingkosten. Und jeder, der aufmerksam Fernsehen schaut oder im Internet surft, der sieht natürlich sehr oft Werbung für Vergleichsportale. Also die Check24 Fernsehwerbung ist sehr, sehr präsent. Aber wahrscheinlich haben die wenigsten schon mal eine Werbung für Stepstone oder für Autoscout24 oder Mobile gesehen. Die sind sehr viel weniger präsent. Und warum ist das so? Weil, wenn man einen Gebrauchtwagen sucht, eine Immobilie oder einen Job, dann weiß man in der Regel, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern ist weltweit so, man weiß, auf welche Portale man geht. Und dadurch werden diese Webseiten zu Portalen, die direkt und ohne teure Werbung halt angesteuert sind. Beim Vergleichsportal ist das anders. Ne? Da googelt man, was ist der günstigste Versicherungstarif oder wo kriege ich die neuen Bose-Kopfhörer am billigsten? Und dann gibt es natürlich sehr oft teure Google-Werbung, die Portale bezahlen müssen, um eben die Leute auf ihre Website zu bekommen oder halt durch Fernsehwerbung, dass die Leute dann sich an Check24 erinnern und direkt darauf kommen. Also die Marketingausgaben, um mal so ein bisschen ein Feeling zu geben, die können manchmal 30% des Umsatzes betreffen. Die sind signifikant höher bei den Vergleichsportalen und viel weniger Werbung oder fast vernachlässigbare Werbungskosten bei den klassischen Online-Marktplätzen. Und das macht dann halt natürlich auch den Unterschied bei den Profitmargen, die halt bei den Classifieds oft eben um diese 30-40% höher sind als bei den Portalen. Und das zeigt dann schon uns, in welchen Sphären wir uns da bewegen wollen, was uns viel besser gefällt und zur Reinvestition wichtig ist. Und ich glaube, da könnt ihr nochmal sagen, wie wir generell über Reinvestitions- und Reinvestitionsnotwendigkeiten dahingehend denken.
Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise würde ich die beantworten mit: Wir sehen Reinvestitionen erstmal als was Positives, unabhängig davon, in welcher Form sie passieren, also ob man jetzt neue Mitarbeiter einstellt, Marketing macht oder beispielsweise seinen Maschinenpark erweitert. Das kommt ganz aufs Geschäftsmodell darauf an. Also erstmal per se ist eine Reinvestition nichts Schlechtes. Um sie aber wirklich zu beurteilen, muss man sich die Frage stellen, was kommt als Return, also was verdient man auf diese Reinvestition, was wird dabei rauskommen? Das ist im Prinzip auch unser Job. Also wir sind hier nicht, um die Vergangenheit zu beschreiben. Ich glaube, das könnten einige machen, sondern unser Job ist es, aus der Vergangenheit etwas zu lernen und sich zu überlegen, wie viel Geld kann die Firma von dem, was sie jetzt verdient, nehmen, reinvestieren und was werden sie darauf verdienen? Also zusammengefasst könnte man auch sagen, wie stark wird die Firma in der Zukunft wachsen? Das gilt für fast alle Firmen, diese Zusammenhänge. Was wir aber feststellen, ist bei den Classifieds, gilt diese Gleichung nicht zwingend. Und das ist etwas Besonderes. Und üblicherweise würde man sagen, ja, gilt dann diese Regel überhaupt? Was ich gerade gesagt habe, macht das dann überhaupt Sinn? Unserer Meinung nach macht das extrem viel Sinn, vor allen Dingen bei fast allen Geschäftsmodellen, außer bei den Classifieds. Warum? Weil Classifieds über diese Netzwerkeffekte verfügen, die sich mehr oder weniger automatisch, also ohne einen großen Zwang hin zur Reinvestition verstärken. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, kann ich auch an dieser Stelle noch mal kurz auf unsere Folge 1 Baltic Classifieds verweisen. Dort gehen wir noch mal mehr auf das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ein und wie solche Netzwerkeffekte entstehen. Aber um es kurz abzukürzen, je mehr bei einem Classified auf der Webseite sich tummeln an Anbietern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Suchender dort sein wird. Und so verstärkt sich halt der Kreislauf. Dort, wo der Suchende ist, wird wahrscheinlich der Anbieter auch hingehen. Und was wir halt feststellen, ist, dass diese Classifieds eigentlich, und das ist eine Feststellung, die treffen wir jetzt nicht in einem spezifischen Marktsegment oder einem spezifischen Land, sondern das kann man wirklich sagen als Daumenregel über alle Märkte, die wir uns bislang angeschaut haben in Europa, wo wir dominante Classifieds-Player gefunden haben und auch agnostisch dafür, welcher Markt, also beispielsweise Gebrauchtwagen oder Immobilien, die funktionieren dort ähnlich. Die Notwendigkeit zu reinvestieren ist ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr wirklich gegeben. Und das liegt eben daran, dass man de facto dann ein Monopol geschaffen hat und dieses Monopol, diese Netzwerkeffekte für einen arbeiten und einem den Wettbewerb wie automatisch vom Hals halten. Und das ist, um das auch runterzubrechen, auch der große Unterschied zum Preisvergleichsportal. Das Preisvergleichsportal ist nämlich kein Monopol. Deshalb, weil es kein Monopol ist, sowohl weil es nicht die einzige Möglichkeit ist, etwas anzubieten, aber auch weil es nicht die einzige Möglichkeit ist, etwas zu konsumieren für einen Suchenden, ist es kein Monopol und es muss dann eben diese Form von Werbungskosten gemacht werden. Und das ist eben der riesige Unterschied zwischen diesen beiden Arten, ein Geschäftsmodell oder eine Website zu unterhalten.
Vielleicht ein interessanter Punkt bei dem Ganzen, um noch einen deutlichen Vergleich zu schaffen zwischen den Preisvergleichsportalen und den Classifieds, wäre jetzt zu sehen, wie sich die beiden Geschäftsmodelle in der Inflation verhalten, wobei ja bei beiden die Mitarbeiterkosten steigen. Wir haben die Preissetzungsmacht ja schon leicht abgedeckt, aber was wäre denn der Kernunterschied? Wie schwierig ist es für das Preisvergleichsportal versus das Classified, höhere Preise durchzusetzen? Vielleicht mag das einer von euch nochmal aufdröseln als Ergänzung.
Ja, also insgesamt haben beide Portale eine sehr gute Preissetzungsmacht, ne, weil man, wenn die Preise steigen, sagen wir mal halt die Gebrauchtwagenpreise steigen an, wie das auch das allgemeine Preisumfeld, dann ermöglicht es ja den Portalen dort auch höhere Preise für die Dienstleistung zu nehmen. Also wir haben die Möglichkeit dann, die Classifieds haben die Möglichkeit dann die Preise auch nach oben zu setzen, weil der Gebrauchtwagenhändler in der Regel ja auch mit einem, ja, mit einem steigenden Preisniveau dann auch mehr Geld verdient. Und so kann die Firma da generell, an Classified generell, die Preise mit anziehen. Ein wichtiger Punkt ist noch, und da grenzt sich das Classified dann ab vom Vergleichsportal, ist halt die Konkurrenz oder vielmehr die fehlende Konkurrenz. Ne? Yannick hat das schon ausgeführt, wir haben meist in Classified Portfolios Monopole und das Classified ist oft der einzige oder mit bei Weitem der wichtige Weg, um Absatz zu finden für halt Gebrauchtwagen oder für Immobilien. Also die Wichtigkeit erlaubt es da, die Preise unter Umständen überproportional anzuheben, während ein Vergleichsportal, wie wir gelernt haben, ja oft im Wettbewerb steht. Ne? Es steht im Wettbewerb mit anderen Vergleichsportalen, aber auch mit dem traditionellen Vertriebsweg, wenn wir zurück an die Versicherung denken. Ne? Man kann es natürlich auch über seine Versicherungsagenturen verkaufen und muss nicht, ist notwendigerweise nicht auf die Plattform angewiesen. Also hier ist es deutlich schwieriger, da man im Wettbewerb steht, die Preise, also die sogenannte Take-Rate, dann anzuziehen und mehr zu verlangen, wenn andere dort nicht mitziehen oder der Anbieter sagt, er möchte das Portal einfach nicht mehr nutzen und geht lieber auf den normalen Weg über, traditionellen Weg, dann hat man da eine deutlich, deutlich geringere Preissetzungsmacht. Also wieder dreht sich es am Ende darum, um die Marktposition. Und wenn man da ein Monopol geschaffen hat, in das wir sehr gerne investieren, dann hat man da natürlich eine andere Preissetzungsmacht, als wenn man im Wettbewerb steht.
Perfekt, das war doch ein sehr guter Abschluss zu unserer fünften Folge von Monopol macht Rendite. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Und ihr könnt euch in der nächsten Folge auf eine Diskussion zu einer griechischen Softwarefirma freuen. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Gerne unter info@alphastar.de. Einfach Kommentare, Feedback oder aber auch Vorschläge für weitere Folgen an uns weitersenden. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.
Ciao.